Je besser du diesen Raum aushalten kannst, umso eher gelingt es dir auch zu adaptieren, dich anzupassen, ja, dich neu zu formieren.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast.
Geduld. Was klingelt da bei dir? Habe ich nicht? Habe ich viel? Möchte ich mehr? Nach dem Stichwort Geduld im Katalog einer Buchhandlung gesucht, kommt eine Liste mit 826 Einträgen. Sicher auch dabei der jüngste Bestseller, weißes Cover mit einem Buddha auf dem Titel und einigen Ginkgo-Blättern, eher exotisch wirkend. Zur Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir die bisherigen Gespräche dieses Podcasts durchgehört. Da ist mir, wenig überraschend, aufgefallen, wie wenig exotisch, sondern wie alltagsnah das Thema Geduld sehr schnell sein kann. Wenn wir im Kontext Krebs von Geduld sprechen, geht es nicht um eine stoische Tugend, die man hat oder nicht, sondern um ganz konkrete Situationen während und nach einer Krebserkrankung, die du sicher auch kennst, in denen abgewartet werden muss, weil einem nichts anderes übrig bleibt, obwohl man lieber handeln und aktiv sein will. Dieses Warten macht etwas mit einem, verändert die Gedanken, die Emotionen, steigert unter Umständen die Nervosität, eventuell auch Angst. Was hilft in solchen Situationen und wie ginge einfach nur ausharren, bis es vorbei ist? Schauen wir uns die unterschiedlichen Facetten von Geduld, Ungeduld, Warten und Durchhalten an und wie man damit umgeht. Wie geht es dir mit der Ungeduld? Schreib es in die Kommentare. Mein erster Gesprächspartner in dieser Folge ist Gerhard. Er hatte Prostatakrebs. Ich habe das Gespräch mit ihm in seiner Wohnung aufgezeichnet, deshalb ist die Tonqualität nicht perfekt. Ich bitte um Verständnis. Gerhard erzählt gleich von der Diagnosephase, in der sein Geduldsfaden extrem strapaziert worden ist. Davor habe sein Arzt immer gesagt, er hätte eine unter Anführungszeichen jungfräuliche Prostata, weshalb Gerhard sich überhaupt keine Gedanken wegen Prostatakrebs machen müsse.
Dann war es halt wieder im November 2020, wieder mal die Untersuchung und da ist halt der Wert extrem gestiegen, war dann über 10 und das war schon einmal der erste Schock. So. Dann MR, könnte sein, muss nicht sein, also Biopsie, Termin ausmachen, war das Nächste. In der Corona-Zeit, in der Pandemie, war das halt alles wieder auf Zeit, also so geschwind ist nichts gegangen.
Wie lange hast du warten müssen?
Ich hatte dann Anfang Februar, dann habe ich dann die Biopsie gehabt, nach mehrmaligen Verschieben bei den barmherzigen Brüdern.
3 Monate, oder? Wartezeit.
Nein, zwei Monate Wartezeit. Sie wollten es viel früher machen, erst mal nur so in 4 bis 6 Wochen, aber mit dem Feiertag ist dann auch nichts gegangen. Mhm. Und dann hat es geheißen, ja, ich kriege eine Befundbesprechung und da kann man über alles reden. Der Arzt bei der Biopsie hat gesagt, nein, das schaut gar nicht so schlecht aus. Also da wird sicher nicht so, das wird nicht so schlimm werden. Und 2,5 bis 3 Wochen wird es dauern, bis der Befund da ist und es kam nicht und kam nicht und kam nicht.
Mit MR, dann Biopsie.
Dann Biopsie, ja. Okay. Weil eben die MR sehr uneindeutig war und gesagt hat, die Sicht meine ich nicht viel. Es waren dann gleich der Schatten, und aber nicht wirklich was Aussagekräftiges. Und
die Biopsie war dann gleich unmittelbar dann auch?
Oder nein, die war dann erwarten müssen? Nein, die MR war noch die war am 23. Dezember. Ergebnis war dann relativ geschwind dann auch. Ja. Und dann eben noch einmal einen Monat warten.
Einen Monat warten auf die Biopsie?
Nochmal, ja.
Wie war das für dich?
Ja, du, was soll ich tun? Ich habe auch keine Vorbesprechung vor der Biopsie gehabt, sondern nur so ein kurzes Gespräch. Ja, machen wir schon, weil eben Personalmangel war, die Spitäler waren voll und Hauptsache es geht durch.
War die dann ambulant oder schon?
Nein, das war schon ambulant. Ja, okay. Ja. Also das war eine Stunde, wenn es war. Mhm. Und Da bin ich sogar dann nachher heimgegangen, weil es auch nicht so weit war. Mhm. Auch dann wieder Hamburg war ich schon sehr froh, dass ich da wieder Ruhe gehabt habe. Wie gesagt, und einen Monat später dann.
Warum warst du froh?
Na, weil ich doch recht geschwächt war von der Biopsie. Mhm. Allein mit dem Jackerl, da das halt nicht spürst. Und dann die Biopsie. Sie wollten mir sogar eine Taxirufung, gesagt, nein, das schaffe ich schon noch. Mhm. Und ja, es ist eh gut gegangen. Also die Warterei war halt dann. Rufen die jetzt an, kriege ich einen Termin. Und dann habe ich das irgendwie ein bisschen schon weggeschoben und dachte, okay, wenn es so lange dauert, wenn es dringend gewesen wäre, hätten wir die sicher schon längst angerufen. Mhm. Und da wirklich dann Ende des Monats war dann, oder vielleicht war es schon März auch am Anfang, also Ende Februar dann irgendwann mal spät heimgekommen, so halb neun, Postkastel ausgeräumt, oh, okay, da ist ein Kuvert drinnen von den barmherzigen Brüdern. Aufgemacht, ja, nur die letzte Zeile, radikale Prostatektomie wird empfohlen. Zack, das war es eigentlich. Und dann gedacht, boah, scheiße. Dann sofort ein paar Freunde angerufen und dann.
Bei Gerhard bleibt mir vor allem hängen, wie viel Geduld wegen klinischen Strukturen nötig ist, die er nicht beeinflussen kann. MRT, warten, Biopsie, warten, Befund, warten. Er sagt das relativ ruhig, aber es gibt diese Stellen, wo ich mir denke, dass es schon feiner wäre, wenn das alles schneller ginge. Nur die klinischen Prozesse geben das einfach manchmal nicht her. Gerade dieses Es kam nicht und kam nicht, spricht eigentlich Bände, wie zermürbend diese ganze Warterei eigentlich ist. Bei Robert, er hatte Hodenkrebs, klingt das Warten dann noch einmal anders, weil es nicht mehr nur so ein Hin und Her zwischen Klinik und daheim ist, sondern direkt vor dem Eingriff, Krankenhaus, nüchtern sein, bereit sein und gleichzeitig wieder Geduld üben.
Für mich war es eigentlich nur mühsam. Es war deswegen so mühsam, weil eben, es hat geheißen, irgendwie, glaube ich, ein MRT haben sie gemacht, also eine MR-Untersuchung. Da war dann auch irgendwie, dass es gibt etwas, weil beim Urologen zuerst ist es nur über Ultraschall gemacht worden und deswegen wollte man das genauer abklären. Und das hat alles super schnell funktioniert und dann war klar, okay, es muss operiert werden. Und dann hieß es, ich muss warten, dass ich irgendwo dazwischen geschoben werde. Wie immer das man sich vorstellen muss, ich habe keine Ahnung vom medizinischen Alltag, wie das da funktioniert, aber es war einfach so hinwarten. Und das Hinwarten war halt dann insofern mühsam, dass ich natürlich jeden Tag operationsbereit war, das heißt, ich habe nichts zum Essen gekriegt. Oh. Und genau, und das ist dann, und irgendwann, also man muss schon sagen, man wird schon ein bisschen unentspannt mit der Zeit, wenn man einfach nichts zum Essen kriegt. Und man hat ja nichts zu tun. Also man ist einfach da und wartet und man weiß nichts. Also es ist ja völlig intransparent. Man sagt einfach, na, passiert nicht. Und ich glaube, da waren zwei volle Tage, wo einmal nichts passiert ist. Und am dritten ist es dann passiert. Und dann war eh alles eigentlich ziemlich problemlos. Also deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Aber es war, ja, wenn ich an die Medizinindustrie da halt einen Wunsch äußern könnte, es wäre halt da ein bisschen mehr Kommunikation halt irgendwie besser, weil du kriegst praktisch nichts mit. Also du versuchst halt die Schwestern immer zu belästigen, die natürlich auch nichts wissen. Und sonst redet ja keiner jetzt mit dir oder jetzt nicht intensiv. Also das ist, selbst wenn eine Visite kommt, ist so, ah ja, sie warten auf die OP. Jo, eh.
Aber geht's los? Aber
genau, ich wäre schon bereit. Krebs und ich, wir sind da und jetzt könnten wir dann loslegen. Und das war halt aber nichtsdestotrotz, ich hatte wirklich da keine Beschwerde, weil es hat schon super funktioniert und das war schon großartig, wie das Gesundheitssystem da funktioniert hat, weil ich habe sofort einen Platz gekriegt, bin aufgenommen worden, es ist dann auch die OP geplant worden, es ist durchgeführt worden, es hat funktioniert, es war dann mit der Histologie hinterher, wo sie herausgestellt hat, dass es irgendwie ein bösartiger Tumor war. Das hat ja alles funktioniert, also da gibt es keine Beschwerden.
Bei Robert ist dieser Punkt spannend, wo er sagt, er will sich eigentlich gar nicht beschweren, aber er hätte sich mehr Kommunikation erwünscht. Das ist so eine nüchterne Kritik, die ich über Krankenhäuser sehr oft höre und die viel mit Geduld zu tun hat. Informationsmangel verstärkt Kontrollverlust. Kontrollverlust erhöht Stressreaktionen. Wenn man nichts weiß, wird Warten sofort schwerer. Ich persönlich ermutige hier gern, wenn es dir ähnlich geht, frag nach. Sei vielleicht ein bisschen nervig, aber immer freundlich. Als nächster in dieser Folge kommt Bernhard. Er hatte ein Hodgkin-Lymphom. Bei ihm taucht Geduld nicht als Wartezeit im Kliniksystem auf, sondern als etwas, das im Alltag kürzer geworden ist, manchmal sogar nahezu fehlt. Er beschreibt das als etwas, das ihm selbst auffällt und ein bisschen unangenehm ist. Das Gespräch haben wir online aufgezeichnet, deshalb ist die Tonqualität abermals nicht perfekt. Ich bitte um Verständnis. Ich habe Bernhard gefragt, was sich verändert hat nach der Krebserkrankung oder in den Jahren danach.
Ja, was ich gemerkt habe, so die klassische Toleranzgrenze, also ich nenne sie mal den Kochtopf, der hochgeht, der ist leider nach der Krebstherapie mehr geworden. Also jetzt nicht, dass ich aggressiv wäre oder sowas, aber ich werde schneller aufbrausend. Also nicht auf die ungute Art und Weise, aber mein Geduldsfaden ist einfach nicht so lang, wie er vielleicht bei anderen, vielleicht rede ich mal nur schön, wie er bei anderen ist. Da kann es einfach passieren, dass ich die Geduld recht schnell dann verliere. Das ist schon, das merke ich seit der Krebstherapie eigentlich schon deutlich mehr. Merken ja die anderen.
Mhm. Was glaubst du, warum das ist?
Ich kann ich nicht beantworten. Also ich könnte jetzt schön sagen, oder mal schön reden und sagen, das ist von der Krebstherapie, das ist von der Bestrahlung, das ist einfach so. Ich glaube aber nicht, dass davon kommt. Ich glaube, dass das einfach eine Kopfsache ist, mit dem ich mich vielleicht zu wenig beschäftigt habe. Weil ich es einfach auf die lange Bank schiebe und sage, das kommt halt vom Krebs. Vielleicht sollte ich mich mit dem beschäftigen. Wäre vielleicht gar nicht so abwegig.
Bei Bernhard bleibt für mich eine Ambivalenz offen. Er merkt eine Veränderung, er kann sie benennen, aber er lässt auch zu, dass er sie noch nicht wirklich erklärt. Das ist ehrlich. Und das ist auch ein bisschen unangenehm, weil ich als Zuhörer, vielleicht geht es dir da ähnlich, gern einen Grund hätte. Aber das ist auch so ein Aspekt von Geduld. Manchmal ist nicht alles sofort zu klären. Falls du bereits mehrere Folgen dieses Podcasts gehört hast, weißt du vielleicht bereits, Veränderungen nach Krebs betreffen nicht nur den Körper, sondern auch die eigene Reizverarbeitung, das Stressniveau und das Selbstbild. Dazu verlinke ich dir eine Folge aus 2024 in den Shownotes. Freundschaft mit deinem Körper, neues Selbstbild bei Krebs, das ist die Folge 4. Wolfgang, er hatte Zungengrundkrebs, spricht über das Dazwischen, den Prozess der Veränderung. Er trennt Geduld und Durchhaltevermögen, auch wenn er sich selbst, da kann ich gut connecten, nicht als besonders geduldig beschreibt. Was Wolfgang erzählt, ist spannend, weil es wegführt von ich bin halt so hin zu was mache ich mit der Zeit, die mir in meinem Leben zur Verfügung steht. Wolfgang?
Veränderung braucht Zeit. Das ist etwas, wir wünschen uns das immer so sehr, dass es dann schnell geht. Ja? Also von der Diagnose zur Gesund-Diagnose, ja, so in 100 km/h oder so irgendwie. Ja? Aber tatsächlich passiert die Veränderung ja dazwischen, zwischen dem Start und dem Ende. Ja? Und die Kunst liegt dabei, eigentlich diese Zeit zwischen Start und Ziel auszuhalten. Ja? Und je besser du diesen Raum aushalten kannst, umso eher gelingt es dir auch zu adaptieren, dich anzupassen, ja, dich neu zu formieren. Und das hat sicherlich geholfen, auch meinen Kindern diese Zeit zu bekommen, dass sie sich anpassen, ihr Denken anpassen, ihr Verhalten anpassen. Ja. Ja, so würde ich das beschreiben. Ja.
Würdest du dann sagen, dass du ein besonders geduldiger Mensch bist?
Nein. Nein, also.
Du hast jetzt gerade so angehört.
Ja, ich unterscheide zwischen Durchhaltevermögen und Geduld. Ja, also um das zu präzisieren, Geduld ist etwas abzuwarten. Ja, nichts zu tun und abzuwarten. Durchhaltevermögen ist das Gleiche, nur dass man aktiv etwas tut.
Ja. Was hast du getan?
Ich habe mich damit beschäftigt, wie Veränderung funktioniert. Ich habe in dieser Zeit, in diesem Krankenhaus, nochmal unsagbar viele Bücher gelesen. Mir war das echt ein Anliegen, für mich zu klären, wer bin ich? Also eine Freundin hat mir diese Frage gesendet.
Das ist ja spannend.
Sie hat geschrieben, Wolfgang, wer bist du? Und ich habe dann halt damals so, ja, wie soll ich sagen, so, ja, Familienvater, Athlet, ja, Musiker, solche Dinge zurückgeschrieben. Und sie hat gesagt, ich habe nicht gefragt, was du tust. Ich habe gefragt, wer du bist. Und diese liebe Freundin aus Ungarn, die beste Grüße, die hat damals hartnäckig nachgefragt, ja, und mich da auch nicht losgelassen. Und das hat mir geholfen, die Frage gut zu verstehen, ja. Und ich weiß eben von mir heute, ich bin ein achtsamer, ein respektvoller Mensch. Ja. Mir ist der Mensch immer wichtiger als alles rundherum. Ja.
Aus diesen Gesprächen nehme ich 4 Beobachtungen mit. Hier die Takeaways dieser Folge als persönliche Reflexion. Erstens, Warten ist im medizinischen Ablauf oft Teil der Behandlung, auch wenn es sich für Betroffene wie Stillstand anfühlt. Zweitens, wenn Information fehlt, kippt Warten schneller in Unruhe. Selbst dann, wenn die Versorgung insgesamt gut läuft. Drittens, Geduld kann nach der Therapie als etwas auftauchen, das im Alltag dünner geworden ist, ohne dass man gleich eine klare Erklärung dafür hat. Und viertens, man kann Geduld auch als etwas sehen, das man nicht hat, sondern das man sich in kleinen Schritten selbst aufbaut. Vielleicht sogar im Zuge einer Identitätssuche. Offen bleibt für mich dabei eine Frage, die in allen diesen 4 Stimmen mitschwingt. Ab wann ist Warten einfach Zeit, die vergeht, und ab wann wird es zur Belastung? Weil man sich zu alleingelassen fühlt, zu wenig weiß oder zu viel aushalten muss. Ich frage mich, was würde ich machen? Was mache ich in solchen Situationen? Achtung, jetzt wird's unevident. Was jetzt kommt, ist reine persönliche Erfahrung. Was mir hilft, ist Bewegung. Bewegung ist ein Zauberwort. Nicht nur bei Angst, ja, auch bei Ungeduld hilft mir Bewegung. Draußen an der frischen Luft. Spazieren, laufen, Radfahren. Die Aktivität im Körper spüren. Statt inaktivem Warten, aktive Bewegung. Das klärt zwar die Sache nicht, auf die ich warte, meinem Körper ist das aber vollkommen egal. Bewegung beeinflusst die Stressreaktionen messbar. Sie steigert Aufmerksamkeit und lindert Unruhe. Und vielleicht geht's dir wie mir, danach auch besser und du hast wieder ein bisschen mehr von deiner Geduld aufgebaut. Musik hilft auch. Die Lieblingsplaylist, ein großartiges Album, nicht neben einer anderen Beschäftigung hören, sondern ganz aktiv der Musik lauschen, bisher nicht gehörte Zwischentöne entdecken, zusätzliche Bedeutungen in den Lyrics checken oder einen schönen Film anschauen. Also generell alles, was ablenkt, aber bitte nicht doomscrollen. Und wenn das mit der Ablenkung nicht so gut funktioniert, kannst du auch probieren zu schreiben. Das, was in deinem Kopf umgeht, aufschreiben oder einem Freund oder einer Freundin erzählen, ohne dass diese Person darauf antwortet. Wenn du in deiner momentanen Lage gerade warten musst und sehr viel Geduld üben musst, könntest du diese Zeit eventuell mit dem Mini-Workbook überbrücken, das du dir von meiner Website laden kannst. Das ist ein 12-seitiges PDF zum Ausfüllen, in dem es darum geht, wie du deine Resilienz stärken und neue Perspektiven entwickeln kannst. Den Link findest du in den Shownotes. Teile deine Gedanken oder offen gebliebenen Fragen zu dieser Folge als Kommentar auf Social Media, Podigy oder Spotify. Du kannst mir auch gern eine Sprachnachricht senden oder ein E-Mail an podcast@alexandergreiner.com. Lob und Tadel kannst du mir auch dorthin senden oder das Feedback-Formular in den Shownotes ausfüllen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gib ihm ein paar Sterne in der App, in der du ihn gerade hörst, und abonniere ihn. Das hilft anderen, ihn schneller zu finden. Und teile ihn mit Menschen, denen er helfen könnte. Wenn du den Podcast gut und wichtig findest, unterstütze die Arbeit daran. Mit einer Support-Mitgliedschaft hilfst du mir, regelmäßig neue Folgen zu produzieren. Du erhältst zu jeder neuen Folge ein E-Mail mit zusätzlichen Infos. Außerdem hast du Zugriff auf das gesamte Newsletter-Archiv. Wenn du dir aber keine Mitgliedschaft leisten kannst oder willst oder keine E-Mails bekommen willst, sende mir eine einmalige Spende für den Podcast. Auch das hilft. Der Link ist in den Shownotes. Bis in 2 Wochen. Eine geduldige Zeit. Bis dahin. Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.